Gestern gab es nochmal Appelle der SPD-Führung für ein Ja. Wie das aussah, frage ich gleich unsere Korrespondentin nach den Nachrichten mit Werner Schoninger.
Bei der SPD beginnt heute die Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag mit der Union. Um 8 Uhr soll dafür eine Online-Plattform freigeschaltet werden. Bis einschließlich 29. April können die bundesweit fast 360.000 Mitglieder abstimmen. Das Ergebnis ist für die Parteispitze bindend, wenn sich mindestens ein Fünftel der Mitglieder an der Abstimmung beteiligt. Die SPD-Spitze hat gestern bei einer Veranstaltung bei der Basis um Zustimmung geworben. Parteichefin Esken sagte, man habe in Fragen wie der Rente verhandelt. Das Ergebnis könne sich sehen lassen. Umstritten sind aber unter anderem die geplanten Verschärfungen in der Migrationspolitik. Die Jusos haben schon angekündigt, gegen den Koalitionsvertrag zu stimmen. Die Mindestlohnkommission hat betont, dass sie ihre Entscheidung zu verbindlichen Lohnuntergrenzen unabhängig trifft. Damit reagiert die Kommission auf die jüngsten Äußerungen von Union und SPD. Die designierten Koalitionspartner haben unterschiedliche Ansichten in der Frage, ob der Mindestlohn im kommenden Jahr auf 15 Euro erhöht werden soll. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Die Vorsitzende der Mindestlohnkommission, Christiane Schönefeld, hat sich in einem Schreiben an die Öffentlichkeit gewandt. Die Mindestlohnkommission wird Ende Juni über die Höhe des Mindestlohns für die Jahre 2026 und 2027 entscheiden. Die Tarifpartner, also Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Kommission, unterliegen keinen Weisungen. Im schwarz-roten Koalitionsvertrag heißt es, ein Mindestlohn von 15 Euro sei im Jahr 2026 erreichbar. CDU-Chef Merz sagte zuletzt, es gebe dabei keinen Automatismus. Spitzenpolitiker der SPD kritisierten das.
Die Folgen des Klimawandels machen sich einem Bericht zufolge in Europa besonders stark bemerkbar. Dabei zeigte sich im vergangenen Jahr ein ausgeprägtes Ost-West-Gefälle. Das geht aus dem Zustandsbericht hervor, den der EU-Klimawandeldienst Copernicus und die Weltwetterorganisation erarbeitet haben. Im Westen war es im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt zu nass, es gab zahlreiche Überschwemmungen. Im Osten und Südosten ist es dagegen zu trocken und sehr heiß gewesen. Schon vor dem Bericht war bekannt, dass Europa der Kontinent ist, der sich am schnellsten erwärmt. Europa erlebte wie der Rest der Welt 2024 die höchste Durchschnittstemperatur seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Ärztekammer in Brandenburg befürwortet, dass das Landärzteprogramm fortgeführt werden soll. Das sei wichtig für die Nachwuchsförderung, sagte ein Sprecher der Landesärztekammer. Im Haushaltsplan von SPD und BSW sind 18 entsprechende Stipendienplätze vorgesehen, so viele wie in den Jahren davor. Pro Jahr wird das Programm mit mehr als 2 Millionen Euro gefördert. Bisher erhielten die Stipendiatinnen und Stipendiaten während des Studiums 1.000 Euro im Monat. Sie verpflichten sich im Gegenzug dazu, nach dem Studium mindestens 5 Jahre lang als Arzt auf dem Land in Brandenburg zu arbeiten. Nach massiven russischen Angriffen auf ukrainische Städte hat die Ukraine nun offenbar die Stadt Kursk attackiert. Laut russischen Behörden wurden bei einem Drohnenangriff mindestens eine Frau getötet und mehrere Menschen verletzt. Wohnhäuser seien beschädigt worden. Kursk liegt nahe der Grenze zur Ukraine. Am Sonntag waren bei russischen Angriffen auf die ostukrainische Stadt Sumy mehr als 30 Menschen getötet worden. Ungarn hat eine Verfassungsänderung beschlossen, wonach eine Person nur eine Frau oder ein Mann sein kann. Die Entscheidung im Parlament fiel deutlich. Bereits im März sind Demonstrationen und Paraden für die Rechte nicht-heterosexueller Lebensweisen verboten worden. Aus Budapest Florian Haas.
Umgerechnet rund 500 Euro. So viel muss zahlen, wer künftig Pride-Paraden wie die international bekannte in Budapest organisiert oder nur an ihnen teilnimmt. Außerdem darf die Polizei nun bei solchen Veranstaltungen eine Gesichtserkennungssoftware einsetzen. Schon vor einem Monat hatte die Koalition aus Fidesz und KDNP das Paradenverbot im Eilverfahren beschlossen und mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen begründet. Nun also die gesetzliche Grundlage. Trotz lautstarker Proteste und Sitzblockaden vor dem Parlamentsgebäude, zu denen unter anderem die proeuropäische Momentum-Partei aufgerufen hatte.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute nach sonnigem Start, immer mehr Wolken mit stellenweise leichtem Regen, dazu weiterhin frühlingshafte Temperaturen bis 22 Grad und es weht ein stark böiger Südostwind. Aktuell haben wir in Berlin-Dahlem 13 Grad und in Friedrichshagen 11, in Wusterwitz 13 und in Frankfurt-Oder 10 Grad. Morgen heiter und ausgesprochen warm bis zu 26 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Das Herz sagt Nein, der Kopf sagt Ja. So hat sich gestern in Hannover ein SPD-Genosse geäußert, der wie ja alle anderen Parteimitglieder auch ab heute 8 Uhr über den schwarz-roten Koalitionsvertrag abstimmen kann. Knapp 360.000 SPD-Mitglieder sind das. Und die Jusos, ungefähr 70.000 darunter, haben schon deutlich Nein gesagt. Die Parteiführung gestern Abend auf einer sogenannten Dialogkonferenz in Hannover eben nochmal für das Regierungsprogramm geworben. Lars Klingbeil sagt:
Wenn wir das jetzt verbocken, wer weiß, was das für die Bundestagswahl 29 oder 33 in diesem Land bedeutet. Deswegen ist es eine verdammt hohe Verantwortung, die wir hatten in den Verhandlungen und die ihr jetzt habt als Mitglieder, wenn ihr darüber abstimmt, ob wir in diese Koalition gehen oder nicht.
Der dringende Appell also von Lars Klingbeil, SPD-Parteichef. Anne-Kathrin Mellmann aus unserem Hauptstadtstudio war gestern Abend dabei in Hannover. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Angela.
Ist denn Klingbeil mit seinem Appell durchgedrungen, für diesen Koalitionsvertrag zu stimmen? Wie war da dein Eindruck?
Also ich hatte den Eindruck, dass er genau das geschafft hat, auch mit diesem Argument, die Warnung vor dem Erstarken der AfD und wie, wenn man das nicht schafft, dann eine Neuwahl aussehen würde oder das Arbeiten mit einer Minderheitsregierung oder ja überhaupt die Zeiten in 4 Jahren, wenn man nun keine gute Politik macht. Ich habe hinterher mit vielen gesprochen, die sich das alles angehört haben und auch selber Fragen gestellt haben. Es war ja eine Dialogkonferenz, wie du schon gesagt hast. Also es ging darum, auch Fragen loszuwerden. Und alle meinten zu mir hinterher, dass es für sie jetzt klar sei, dass sie mit Ja stimmen werden. Und darunter waren auch einige Jusos, was mich dann doch auch überrascht hat. Also das ist natürlich nicht repräsentativ. Man kann ja nie mit allen sprechen auf solchen Veranstaltungen. Aber mein Eindruck war doch ein eher positiv gestimmtes Bild.
Also auch unter Jusos offenbar keine klare Ablehnung. Wie viel Einfluss werden die trotzdem haben auf den Ausgang des Mitgliedervotums?
Na, alle unter 36 in der SPD sind ja nun mal Jusos. Das heißt, der Einfluss ist hoch. 70.000 sind es ungefähr. Das heißt, ein Fünftel der SPD-Mitglieder.
Meistens
und die Vergangenheit.
Ja auch sehr engagiert immer dann dabei, ne? Hohe Abstimmungswerte.
Genau. Genau, sehr hohe Abstimmungswerte. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt ja auch, dass sie schon sehr mobilisieren konnten, als Kevin Kühnert noch Juso-Chef war 2018, es um die Zustimmung zur Großen Koalition ging. Da hat er die No-GroKo-Kampagne gestartet und am Ende sah es dann auch so aus. Damals gab es auch ein Mitgliedervotum, dass nur 66% der SPD-Mitglieder für den Koalitionsvertrag gestimmt haben. Das ist jetzt wirklich nicht so berauschend. So was Ähnliches könnte man sich dieses Mal auch vorstellen, aber ich glaube, die Argumente der Jusos sind dieses Mal vielleicht doch nicht so stark.
Warum nicht?
Na, sie gehen auf die Themen Migration, meinen, dass sich die Partei da nicht so stark durchgesetzt hat und außerdem auch bei sozialen Themen. Und das ist genau das, wo die Parteispitze da gestern in Hannover auch sehr, sehr stark in die Richtung argumentiert hat, dass man da gute Kompromisse gefunden hat. Also es war Saskia Esken und Lars Klingbeil auch sehr wichtig, nochmal zu betonen, dass man eben, Zitat, nicht jeden Unfug mitmachen wollte, den die Union da so reingetragen hat. Man hat zum Beispiel es geschafft, bei der doppelten Staatsbürgerschaft zu bleiben. Das blieb unangetastet. Es war ihnen sehr wichtig. Oder auch, dass das Asylrecht eben so bleibt, wie es ist. Und in Fragen der sozialen Gerechtigkeit und Sicherheit habe man eben auch gute Kompromisse gefunden und sich quasi nicht über den Tisch ziehen lassen. Interessanterweise war es aber auch so, dass viele dort der Meinung waren, man hat sich vor allen Dingen an den Punkten gut durchgesetzt, wo es so um die Machtfragen geht, also dass die SPD nun 7 Ministerien bekommen hat, obwohl sie ja der kleinere Koalitionspartner ist. Das galt schon als ein Riesenerfolg.
Es hatte ja zuletzt jetzt übers Wochenende Reibereien gegeben, weil Friedrich Merz eigentlich nur gesagt hat, was im Vertrag steht. Mindestlohn 15 Euro wollen wir ja, aber macht am Ende eine Mindestlohnkommission aus. Mein Eindruck war, dass da Vertrauen auch relativ schnell wieder erschüttert werden kann. Wie ist das rausgekommen oder was war da dein Eindruck in Hannover?
Das stimmt. Das war auch tatsächlich eine kritische Frage, wo man dann auch merkte, dass die 5 aus der Parteiführung, die da vorne auf der Bühne standen, ein bisschen unruhig wurden, weil die Frage in die Richtung ging, wie kann denn das sein, dass es im Koalitionsvertrag so steht und ihr erzählt uns die ganze Zeit, der 15 Euro Mindestlohn kommt auf jeden Fall und dann wird plötzlich alles in Frage gestellt. Das ist doch eine falsche Kommunikation, ganz offenbar. Aber man hat es dann wieder eingefangen und nochmal klargemacht, dass man natürlich schon die Erwartung hat an die Mindestlohnkommission, dass es läuft.
Sagt unsere Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann. Sie war gestern in Hannover dabei bei der Dialogkonferenz. In einer knappen Stunde ab 8 Uhr startet dann tatsächlich der Mitgliederentscheid bei der SPD. Dann können alle Genossen und Genossinnen abstimmen. 358.000 sind es aktuell. 7:10 jetzt. Der ehemalige Hollywood-Produzent Harvey Weinstein steht ab heute wieder vor Gericht. Ein Prozess wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung aus dem Jahr 2020. Er wird neu aufgerollt in New York. Warum, erklärt Korrespondentin Giselle Uecker und sie erinnert auch daran, wie alles begann.
Lautstark protestierten damals hunderte Frauen vor dem New Yorker Gerichtsgebäude, als der Prozess gegen Harvey Weinstein losging. Am Ende wurde der ehemalige Filmproduzent zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Im vergangenen Jahr hat ein Berufungsgericht dieses Urteil kassiert. Im Verfahren sollen Fehler gemacht worden sein. Sie haben Frauen erlaubt, auszusagen, die nicht Teil der Anklage waren. Das Berufungsgericht fand das nicht fair und jetzt gibt es ein Wiederaufnahmeverfahren, erklärt Anne-Marie McAvoy. Sie ist ehemalige Staatsanwältin und unterrichtet Strafrecht an der Columbia University in New York. Die Aufhebung der Verurteilung schockierte viele MeToo-Unterstützer, denn der Weinstein-Fall gilt als Auslöser der Bewegung gegen männlichen Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe. Es war wirklich der erste große Fall, der als Beispiel diente. Wenn Weinstein diesmal nicht verurteilt werden würde, wäre das ein Zeichen dafür, dass die MeToo-Bewegung nicht mehr existiert oder zumindest nicht mehr so stark ist, wie sie mal war, als er vor Jahren zum ersten Mal verurteilt wurde. Die Aktivistin Tarana Burke gilt als Erfinderin des Slogans MeToo. Dass das Urteil vor einem Jahr wegen Verfahrensfehlern gekippt wurde, sieht sie nicht als generellen Rückschlag für ihre Bewegung.
So, I want to be clear that this moment and this decision actually means that we have a movement.
Ich möchte ganz klar sein, diese Entscheidung bedeutet, dass es eine Bewegung gibt. Vor 10 Jahren hätten wir einen Mann, der so mächtig war wie Weinstein, niemals in einen Gerichtssaal bekommen. Das ist kein Schlag gegen die Bewegung.
This is not a blow to the movement.
In der Neuauflage des Verfahrens müssen die beiden Hauptzeuginnen erneut aussagen. Eine Schauspielerin, die Weinstein Vergewaltigung vorwirft, und eine Produktionsassistentin, die von ihm zum Oralsex gezwungen worden sein soll. Zusätzlich wurde ein dritter Fall in die Klage mit aufgenommen. Weinstein selbst behauptet, dass die sexuellen Kontakte einvernehmlich gewesen seien. Trotzdem liege hier kein Fall von Aussage gegen Aussage vor, sagt Juristin Anne-Marie McAvoy. Es ist seine Aussage gegen die von 3 Frauen. Dass mehrere Frauen ähnliche Vorwürfe erheben, hilft der Staatsanwaltschaft ohne Zweifel. Das Urteil könnte diesmal allerdings etwas milder ausfallen, vermutet McAvoy. Zum einen, weil der Druck der Öffentlichkeit nicht mehr so groß sei, aber auch, weil Weinstein gesundheitlich angeschlagen ist. Er ist nicht mehr derselbe und hat einige Jahre im Gefängnis verbracht. Vielleicht glauben manche, dass er schon genug gelitten hat. Das alles kann die Geschworenen beeinflussen. Ob Harvey Weinstein schon direkt zu Beginn des Prozesses bei der Auswahl der Geschworenen dabei sein wird, ist nicht klar. Mit seinem Erscheinen wird in den nächsten Wochen aber gerechnet. Weinstein wird so schnell nicht auf freien Fuß kommen, denn in einem anderen Verfahren in L.A. wurde er wegen ähnlicher Vorwürfe zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt.
In New York wird ein Verfahren gegen Harvey Weinstein wieder aufgerollt. Giselle Uecker hat berichtet.
RBB 24 Inforadio Sport.
Um 14 Minuten nach 7. Aua, aua, war das schrecklich. Für Borussia Dortmund vergangene Woche. Viertelfinal-Hinspiel beim FC Barcelona. 0-4. Die Riesenklatsche. Lars Becker aus unserer Sportredaktion. Ist es ja fast eine hypothetische Frage, oder? Geht da noch was heute beim Rückspiel in Dortmund?
Was den Einzug ins Halbfinale angeht, nein, das halte ich für ausgeschlossen. Barcelona war im Hinspiel so deutlich überlegen und klar besser, hat den BVB dermaßen dominiert, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Borussia diesen Rückstand noch korrigiert. Wie soll das gehen gegen dieses Barca von Hansi Flick? Junges, hungriges Team mit so viel Talent, so viel Qualität. Dortmund benötigt ein Wunder.
Wunder gibt es immer wieder, aber wir wissen auch, dass Barcelona dieses Jahr 2025 noch kein einziges Pflichtspiel verloren hat. Das macht die Sache umso schwieriger, beziehungsweise ja, nicht so leicht.
Ja, eine halbwegs realistische Einschätzung von BVB-Coach Niko Kovac. Die Dortmunder Arena hat schon große Fußballabende erlebt. Klar, 2013 gegen Malaga, zweimal Rückstand aufgeholt, Siegtreffer in der 90. Minute. Aber das ist alles mit der aktuellen Situation nicht zu vergleichen.
Und worum geht's dann, Borussia, heute Abend?
Ja, es kann nur das Ziel sein, sich mit Anstand aus dem Wettbewerb zu verabschieden. Anderer Auftritt, andere Leistung als am letzten Mittwoch in Barcelona. Das Publikum, die 81.000 in der Arena hinter sich bringen.
Das, was wir zeigen wollen, ist natürlich ein ganz anderes Gesicht und wir wollen das Spiel gewinnen. Was und wie hoch das dann eventuell ausfallen wird, das kann keiner jetzt vorhersehen.
Also ein anständiges Ergebnis, vielleicht sogar ein Sieg gegen Barcelona, das wäre natürlich auch zusätzlicher Schwung für die Bundesliga, für den Schlussspurt, für die letzten 5 Partien. Nach 2 Erfolgen und zuletzt dem 2-2 Unentschieden vergangenen Samstag in München bei den Bayern ist die Champions-League-Qualifikation für die kommende Saison wieder in Reichweite gerückt für Dortmund. 4 Punkte Rückstand auf Platz 4 und RB Leipzig, das ist natürlich schwierig, aber auch nicht unmöglich. Aber erstmal heute gegen Barcelona ab 21 Uhr selbstverständlich hier im RBB 24 Inforadio zu hören. Das Ganze natürlich live und komplett.
Unbedingt. Also kämpferisch sollten sie mindestens sein. Im zweiten Viertelfinalrückspiel des Abends, da muss Paris Saint-Germain bei Aston Villa antreten, einen 3-1 Vorsprung verteidigen. Wird das klappen?
Ja, dieses 3-1 sollte dem Team von Luis Enrique reichen, tatsächlich um ins Halbfinale einzuziehen. Das ist ja eine kuriose Entwicklung in Paris. Jahrelang ist Saint-Germain alimentiert mit Unsummen, mit diesen zig Millionen, Milliarden des Clubbesitzers aus Katar, dem ersehnten Triumph in der Champions League, erfolglos hinterhergerannt mit einer Ansammlung von Superstars. Wir erinnern uns, Mbappé, Neymar, Messi, Top-Trainer jeweils, die wollten den Erfolg erzwingen, haben es nicht geschafft, Schadenfreude inklusive. Jetzt hat Luis Enrique ein junges, hochtalentiertes Team mit einigen gestandenen Profis aufgebaut, überragend der Ex-Dortmunder Dembélé, Durchschnittsalter unter 24, also ist eine neue Philosophie, homogenes Team, Einheit ohne Superstars, die ja oftmals auch die Defensivarbeit verweigert haben. Geld für Transfers ist immer noch im Überfluss vorhanden. Meister in Frankreich sind sie längst wieder. Aber spätestens nach dem Triumph gegen Liverpool im Achtelfinale gilt dieses Paris Saint-Germain tatsächlich als ernsthafter Anwärter auf den Henkelpott.
Und die können wir dann irgendwie auch noch hören?
Nee, zu hören, nein, wird natürlich eingebunden, okay. Ergebnismäßig.
Alles klar. Lars Becker war das mit dem Blick heute auf die Champions League.
Werbung. Bei anderen bekommen Sie auf eine neue Küche 50%, vielleicht sogar mal 60 oder sogar 70. Bei Küchen aktuell bekommen Sie 100. 100% Qualität, 100% Service, 100% Vertrauen. Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen seit über 25 Jahren. Ohne Mondpreise und Scheinrabatte, 100%ig. Küchen aktuell, 17 Mal in Deutschland und unter küchenaktuell.de. Küchen aktuell.
Das Wetter für Brandenburg und Berlin. Tief Christian über Nordwestrussland und Tief Darius über Südengland. Die bringen uns wechselhaftes Wetter. Im Moment aber eine Menge Sonne. Ein paar Regentropfen kann es heute im späteren Nachmittag auch noch geben. Warm bleibt es. Im Moment haben wir 12 bis 14 Grad. 22 können es noch werden.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger.
Ganz gut sieht es aus zur Lage in Brandenburg. Wir haben derzeit keine aktuellen Meldungen von den Brandenburger Fernstraßen. Im Stadtverkehr Berlin, Stadtring Richtung Wedding, wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck-Funkturm staut es sich zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm, etwa 10 Minuten Verzögerung. Friedrichsfelde-Rienstraße von der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Und Reinickendorf-Lindauer Allee zwischen Ollenhauer und Waldostraße ist in Richtung Rödernallee nur eine Spur frei wegen Tiefbauarbeiten. Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Den Livestream im rbb24-Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smartspeaker.
7.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Angela Ulrich. Da hat die SPD schon 7 Ministerien rausgehandelt, obwohl sie nur auf 16% bei der Bundestagswahl gekommen ist. Aber trotzdem sagt die Partei Jugend, die Jusos, Nein zum Koalitionsvertrag. Und sonst so Werner Schoninger über den Start des Mitgliederentscheids.
Ab heute kann die SPD-Basis über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Das Ergebnis der Online-Befragung der fast 360.000 Mitglieder soll am 30. April vorliegen. Martin Grunwald, RBB 24.
Die Koalitionsverhandlungen sind seit einer knappen Woche abgeschlossen. Die CSU hat die Vereinbarung bereits gebilligt. Bei der CDU entscheidet ein kleiner Parteitag Ende April darüber. Bei der SPD darf die Basis über den Koalitionsvertrag abstimmen. Die Berliner SPD-Spitze hat ihren Mitgliedern in der Stadt empfohlen, bei der Mitgliederbefragung zuzustimmen. Die Berliner Jusos allerdings lehnen den Koalitionsvertrag auf Bundesebene ab. Das Online-Abstimmungsverfahren soll 2 Wochen dauern und mit Ablauf des 29. April enden.
Die SPD-Vorsitzende Esken hat sich dafür ausgesprochen, dass ihre Partei 4 der 7 Ministerposten mit Frauen besetzt. Das Ziel müsse sein, im gesamten Kabinett und in der Politik insgesamt Parität herzustellen, sagte Esken der dpa. Der designierte Bundeskanzler Merz hat bisher nur versprochen, dass der Anteil der Frauen bei der Besetzung der Unionsposten im Kabinett höher sein werde als im Bundestag. Dort liegt er in der Unionsfraktion bei unter einem Viertel, im gesamten Bundestag bei knapp einem Drittel. Esken selbst hat sich noch nicht zu der Frage geäußert, ob sie einen Posten im Kabinett anstrebt. In Europa sind die Auswirkungen des Klimawandels aus wissenschaftlicher Sicht immer deutlicher zu spüren. Zu diesem Schluss kommt der gemeinsame Zustandsbericht des EU-Klimadienstes Copernicus und der Weltorganisation für Meteorologie. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Den Forschern zufolge war das Jahr 2024 nicht nur das wärmste je in Europa gemessene, sondern es war auch ein Jahr der Wetterextreme. Mit einem klimatischen Ost-West-Kontrast. Extrem trockene und oft rekordverdächtig warme Bedingungen im Osten Europas und warme, aber sehr feuchte Bedingungen im Westen. Den Wissenschaftlern zufolge nimmt auch der Hitzestress quer durch Europa zu. 2024 gab es die zweithöchste je gemessene Zahl an Tagen mit Tropennächten und Hitzestress. Also einer Situation, heißt es, in der nicht nur die Temperatur den Körper belastet, sondern gleichzeitig auch andere Umweltfaktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat sich skeptisch über eine Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine geäußert. Der SPD-Politiker wies in Hannover die Darstellung zurück, er sei schon immer für solche Waffenhilfen gewesen. Zuletzt hatte der designierte Kanzler Merz Taurus-Lieferungen in Absprache mit den europäischen Partnern ins Gespräch gebracht. Dazu sagte Pistorius, er kenne keine europäischen Partner mit einem solchen System, Absprachen wären deshalb schwierig. Die Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern können von der Ukraine aus auch Ziele in Moskau erreichen. Die US-Regierung bereitet neue Zölle vor. Betroffen wären diesmal Halbleiter und Arzneimittel. Das Handelsministerium in Washington begründet die Maßnahme mit der nationalen Sicherheit. Bisher sind Halbleiter und Medikamente von den Importaufschlägen ausgenommen. Halbleiter sind wichtige Bestandteile von Computern, Smartphones und anderen elektronischen Geräten. Erst am Freitag hatten die US-Behörden mitgeteilt, dass von den Zusatzzöllen Smartphones und Computer ausgenommen sind. Diese werden vor allem in China hergestellt. Das Parlament in Ungarn hat die Rechte sexueller Minderheiten weiter eingeschränkt. Die Abgeordneten stimmten mit großer Mehrheit für eine Verfassungsänderung, wonach Menschen nur Mann oder Frau sein können. Vorangetrieben wurde die Änderung von der rechtskonservativen Regierung unter Ministerpräsident Orbán. Demonstrationen für nicht-heterosexuelle Lebensweisen sind in dem EU-Land bereits verboten. Am Landgericht Cottbus wird heute das Urteil gegen einen mutmaßlichen Drogenboss erwartet. Es ist davon auszugehen, dass der Mann zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird. Die Beteiligten des Verfahrens haben eine Abmachung getroffen. Wenn der Angeklagte gesteht, muss er zwischen 7 und 8 Jahre ins Gefängnis. Der Mann soll im Raum Cottbus jahrelang die Preise und Vertriebsstrukturen für Crystal Meth und teilweise auch Kokain bestimmt haben. Sein Revier habe er mit angeheuerten Schlägern verteidigt. Den größten Teil des eingenommenen Geldes soll er beim Glücksspiel verloren haben. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach sonnigem Start immer mehr Wolken mit stellenweise leichtem Regen. Dazu weiterhin frühlingshafte Temperaturen bis 22 Grad und ein stark böiger Südostwind. Aktuell haben wir in Berlin-Dahlem 13 und in Friedrichshagen 11 Grad, in Wusterwitz 13 und in Frankfurt-Oder 10 Grad. Morgen heiter und ausgesprochen warm bis zu 26 Grad. Die Zeit 7.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich, guten Morgen. Bisher war Donald Trump ja für viele, gerade in der AfD, ein Vorbild. Der starke Mann in den USA, der Amerikas Interessen angeblich hochhält. Beatrix von Storch, AfD-Fraktionsvize im Bundestag, war bei Trumps Amtseinführung in Washington. Aber seit Trumps Zollwirren hat sich das Bild doch verändert. Gerade hat der US-Präsident zwar nochmal die halbe Pausentaste gedrückt bei angekündigten hohen Zöllen auf EU-Produkte, aber gegen China bestehen sie weiter in irrwitziger Höhe und die Börsen stürzen ab. Milliardenvermögen auch vieler kleiner Sparer sind vernichtet. Das wird eine der Herausforderungen auch für die Wirtschaftspolitik der künftigen schwarz-roten Koalition. Beatrix von Storch ist jetzt am Telefon. Sie sitzt auch für die AfD im Auswärtigen Ausschuss im Bundestag neben ihrem Fraktionsvizevorsitz. Schönen guten Morgen, Frau von Storch.
Guten Morgen, Frau Ulrich.
Diese irrlichternde Zollpolitik von Donald Trump, mal Zölle gegen fast alles, dann wieder zurücknehmen. Wie beurteilen Sie die?
Ja, Herr Trump, Präsident Trump, der bringt tatsächlich vieles in Bewegung. Und wir wissen alle, dass das, was er ankündigt, immer in seinem Interesse ist und im Interesse ist, Deals zu machen. Er will verhandeln, er will die Welt in Bewegung bringen und er will verhandeln. Und das Ziel erreicht er auf jeden Fall. Das sehen wir ja, dass sich jetzt verschiedene Länder bewegen, dass jetzt über Zollabsprachen, über Zollreduzierung, über die Abschaffung von Zöllen gesprochen wird. Und das ist das, glaube ich, was er will, was er erreichen will und was er im Moment erreicht.
Finden Sie das also einen richtigen Move quasi von ihm?
Naja, ich glaube, wir müssen verstehen, dass der Mann nicht so zu kalkulieren ist wie andere, die irgendwie immer das Gleiche weitermachen oder das eine sagen und das andere tun. Er hat es vorher gesagt, er wird Politik im Interesse seines Landes machen. Ob das im Interesse seines Landes am Ende ist, ist sozusagen für uns gar nicht relevant. Ich glaube, das, was wir erreichen müssen, wir sollten mit ihm sprechen. Wir sollten eine starke eigene Wirtschaft präsentieren können. Das können wir nicht, aber das sollten wir haben, um dann mit ihm zu verhandeln. Und das Ziel muss doch sein, dass am Ende die Zölle wegkommen, insgesamt wegkommen, dass wir einen freieren Handel haben. Mhm. Und wenn diese Bewegung, die er dort macht, dazu beitragen, dann ist es gut. Aber das, was wir wissen müssen, ist, dass natürlich das für unsere Wirtschaft eine Herausforderung ist. Ich glaube, so sagt man das. Und das heißt, unsere Wirtschaft muss stark sein, um verhandeln zu können. Und damit sie stark ist, brauchen wir eine andere Wirtschaftspolitik. Und das ist genau das, was die Bundesregierung ja nun vollständig in ihrem Koalitionsvertrag nicht anbietet.
Da würde ich gleich gerne mit Ihnen drauf gucken. Kurz aber nochmal, weil Sie so oft zu Recht ja auf diese Verhandlungen pochen, die Donald Trump ja auch will. Ist da die EU Ihrer Meinung nach in der richtigen Position? Denn die sind ja auch vorsichtig, haben jetzt auch erstmal wieder eigene Gegenzölle zurückgenommen, um eben gut reagieren zu können auf Donald Trump. Ist das die richtige Strategie?
Na, die richtige Strategie ist, mit einem starken Verhandlungsmandat und einer starken Wirtschaft auf Augenhöhe den Amerikanern begegnen zu können, um dann überhaupt verhandeln zu können. Was wir im Moment, wir sind in einer äußerst schwachen Situation, wenn wir uns den europäischen Raum, aber auch die deutsche Wirtschaft angucken, weil wir schwach sind. Wir sind schwach und wir lassen uns treiben von dritten Interessen, sage ich mal. Wir verhängen wir verhängen Sanktionen gegen Russland, das schwächt uns, wir verfluchen die Amerikaner, das macht uns auch nicht stark. Aber was wir nicht machen, ist Reformen für die deutsche Wirtschaft, billige Energie, Fachkräfte und so weiter.
Genau, die stehen ja nun gerade drin, zum Beispiel Zeile 1430 und 31 im Koalitionsvertrag, da geht es um Abschreibungen auf Ausrüstungsinvestitionen in Höhe von 30%. Da sagen ganz viele Industrieunternehmen, genau das brauchen wir jetzt. Also dieser Wirtschaftsbooster, wenn er nicht torpediert wird durch die USA, der sieht doch eigentlich nicht schlecht aus im Koalitionsvertrag, oder?
Wir brauchen eine neu ausgerichtete Wirtschaftspolitik. Unsere Wirtschaft steht am Abgrund. Unsere Arbeitsplätze verlassen das Land, 10.000 im Monat. Das Kapital fließt aus Deutschland ab. Da braucht es nicht ein bisschen Abschreibungsmöglichkeiten. Die sind natürlich nicht schlecht, keine Frage. Aber was wir brauchen, ist billige Energie. Wir müssen zurück zur Kernkraft, wir müssen zurück zur Kohle, wir müssen zurück zum Gas. Wir brauchen echte Fachkräfte hier ins Land hinein. Und wir brauchen einen radikalen Rückschnitt der Bürokratie. Das sind die Dinge, die entlasten. Aber so ein bisschen steuerfreie Befreiung für Rentner ab 2000 Euro oder verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten und dann, und das ist der schwerste Vorwurf, Industriestrompreis einzuführen. Das bedeutet, die Industrie, der Strom ist zu teuer, weil wir ihn ja nicht wirklich produzieren wollen, weil wir ihn importieren. Und dann ja, ist
wir
die
produzieren
nicht mehr
sehr
in der Lage,
sehr viel erneuerbaren Strom, muss ich dazu nur mal kurz einwerfen dürfen.
Nein, das ist falsch. Das wissen Sie, dass das falsch ist. Wir produzieren meistens zu viel oder meistens zu wenig, aber nie richtig. Das heißt, jedes Mal, wenn wir zu viel oder zu wenig produzieren, kostet uns das extra Geld und der Strom ist nicht zuverlässig da. Und dann den Strompreis, den zu hohen, zu subventionieren, das bedeutet, die Arbeitnehmer müssen Steuern dafür zahlen, dass ihre Arbeitgeber in Strom noch bezahlen können, ist doch irrwitzig. Und genau an der Schraube wird nicht gedreht. Das ist der Kernpunkt der Problematik unserer Industrie.
Müssen denn, Frau von Storch, wir uns auch um neue Partner, wenn wir jetzt sehen, wie schwierig das mit den USA ist, wie sehr die Schotten da hochgehen, müssen wir uns um neue Partner kümmern, zum Beispiel in Lateinamerika, in Asien-Pazifik, in Afrika?
Wir sollten unbedingt möglichst breit unsere Versorgung aufstellen. Wir sollten möglichst viele Partner, wenn wir jetzt von Energieproduktion reden, möglichst viel Strom selber produzieren oder Energie selber produzieren und möglichst viele Partner draußen drumherum haben, um von niemandem abhängig zu sein oder möglichst wenig abhängig zu sein. Ja, aber das Sprengen der eigenen Kohlekraftwerke und das Zerstören der eigenen Kernkraftwerke, das führt natürlich nicht dazu. Das führt in die Abhängigkeit von Dritten, von wem auch immer. Und das ist genau falsch und das wird in diesem Koalitionsvertrag nicht berührt. Der Kohleausstieg bleibt. Die Kernkraft wird nicht wieder hochgefahren. Das sind die Kernpunkte, die in der Wirtschaftspolitik erfolgen müssten und was diese Koalition nicht verspricht.
Das sagt Beatrix von Storch. Sie ist die Vizevorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
8:02 ist es jetzt. Sperrung und Abriss der kaputten A100-Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg ist nur eine der beiden Baustellen, die wir da haben. Denn auch die Westendbrücke, bisschen mehr nördlich, wird abgerissen. Bereits seit Jahren war klar, dass auch hier ein Neubau nötig werden würde. Jetzt kommt der schneller als gedacht. Und für uns war Oda Tischewski, unsere Reporterin, gestern auf dieser Baustelle.
Wie eine riesige Rohrzange öffnet sich das Werkzeug, das am beweglichen Arm des Baggers montiert wurde. Immer wieder beißt der Zangenkopf in die Brücke und knabbert jedes Mal ein Stückchen mehr ab. Seit Beginn der Abbrucharbeiten am vergangenen Sonnabend ist schon ein großer Teil der Brücke auf diese Weise zerkleinert worden. Aber warum hat man sich nicht einfach für einen großen Rums entschieden? Christian Rode ist bei der Projektmanagementgesellschaft Deges für die Westendbrücke zuständig und erklärt.
Sie wollen möglichst wenig Erschütterungen. Hier auf dem Friedhof gibt es unter anderem auch einen Kirchturm, der halt auch in einer baulich nicht mehr so guten Substanz ist. Das heißt, wir wollen hier so wenig Erschütterung wie möglich in den Untergrund und in die umgebenden Gebäude bringen.
Auch den Schienen, die unter dem Abrissgebiet verlaufen, würden übermäßige Erschütterungen schaden. Und das wäre verheerend, denn ab dem 28. April sollen hier wieder ICEs und Züge der Ringbahn fahren.
Man hat die Oberleitung für die Züge der Fernbahn, man hat die Stromschienen für die S-Bahn. Die lassen sich ganz schlecht schützen. Das heißt, das ist alles im Vorfeld demontiert worden. Dann sind die Gleisbereiche mit Holz ausgebettet worden. Es kam ein Vlies drüber und dann wurde erst der Sand aufgeschüttet. Und teilweise sind bis zu 7 Meter Aufschüttung drauf. dieser Druck, da muss natürlich im Nachgang erstmal gemessen werden, ob sich das Gleis bewegt hat.
Doch bislang läuft alles nach Plan. Anders als bei der Ringbahnbrücke hat man in den Schuttproben bislang keine Schadstoffe gefunden. Asbest zum Beispiel, das Anfang der 1960er Jahre nicht selten verbaut wurde. Die 7000 Tonnen Beton und Stahl, aus denen die Westendbrücke bestand, können deswegen jetzt recycelt werden, so Projektleiter Rode.
Das ist ein bisschen wie im eigenen Haushalt. Mülltrennung ist auch hier ein ganz großes Thema. Wir unterscheiden natürlich Stahl, sehen die Kollegen sehr gerne, weil der Stahl natürlich im Zweifelsfall auch eine Vergütung bringt, Betonbruch. Und irgendwann an der einen oder anderen Stelle hat man natürlich dann auch eine alte Teerpappe oder ähnliches drin und die muss man dann natürlich gesondert entsorgen.
Bislang entsteht aber erst einmal immer mehr Schutt. Biss für Biss brechen die Maschinen weitere Brocken aus der Brücke. Wasser wird gespritzt, um die Staubwolken zu binden. Im Minutentakt fahren LKWs Betonladungen zu den Abraumhalden. Für den Höllenlärm, der hier Tag und Nacht herrscht, können sich Anwohnende in den angrenzenden Kiezen entschädigen lassen. 172 Haushalte haben ein entsprechendes Angebot bekommen. 100 Euro pro Person und Nacht. Knapp 50 haben sich bislang gemeldet.
Neben der Ringbahnbrücke wird auch die Westendbrücke in Berlin derzeit abgerissen, soll demnächst neu gebaut werden. Ende der Osterferien soll dann die S-Bahn wieder fahren unter diesen beiden Baustellen. RBB-Reporterin Oda Tischewski war dort.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Schön, möglichst jung und erfolgreich. Nicht nur Influencer-Stories drehen sich um diesen Traum. Die Welt der Superreichen, ganze Luxusindustrien haben sich rund um die oberen 10.000 angesiedelt. Doch dieses Kartenhaus scheint jetzt ins Wanken zu geraten. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Woher bläst da der neue Wind?
Tja, der Wind der neuen Wahrheit, der bläst natürlich aus der Richtung der neuen US-Zölle. Die sind nicht gut für internationale Luxuskunden. Da schauen wir gleich mal auf den Autobauer Mercedes. Der hat sich ja klar einer neuen Luxusstrategie verschrieben, also raus aus den relativ günstigen kleinen Einstiegsmodellen und dafür rein in die Segmente des Markts, die sich der Geschäftsführer gern auf den Parkplatz stellt. Und das wird jetzt langsam zum Problem.
Also mit Luxus gegen die Krise ankämpfen?
Ja, das war die Spekulation hinter dieser Strategie. Wer gut verdient, der hat auch in der Krise Geld für teuren Luxus. Das war die Annahme. Da passt die Gewinnmarge bei den teuren Artikeln eben besonders gut. Der Zollstreit, der sorgt jetzt aber dafür, dass sich sowohl die Preise für diese Luxusprodukte als auch eben die Gewinnerwartungen der Käufereliten auf den wichtigen Auslandsmärkten, vor allem also in China und in den USA, verschieben. Das Handelsblatt, das zitiert Autoanalysten der Schweizer Großbank UBS, und demnach sind Premium- und Luxushersteller besonders von den Folgen betroffen. Erwartet wird, dass die Renditen der rollenden Luxusmarken aus Deutschland nur noch auf dem Niveau des Massenmarktherstellers VW liegen werden.
Also Luxusstrategie gegen die Krise, klar gescheitert.
Ja, das ist kein Einzelfall bei den Autos. Wir sehen eine ganz ähnliche Entwicklung beim weltgrößten Luxuskonzern aus Frankreich. LVMH heißt der. Da geht's also um Marken wie Tiffany, Bulgari, Dior, Louis Vuitton. Das Kerngeschäft, teure Lederwaren und du ahnst es, Luxushandtaschen. Die russischen Oligarchenfrauen, die fallen ja als Käuferinnen schon länger aus. Jetzt treten aber wohl auch andere Schöne und Reiche oder die sich dafür halten, in den Käuferstreik. Jedenfalls LVMH-Aktien sind an der Börse um 7% eingebrochen, weil die Umsätze nicht mehr stimmen. Inzwischen sind nicht nur die Aussichten für den chinesischen Markt duster, denn wegen der US-Zölle stellt sich die Branche auf die längste Flaute seit Jahren ein.
Gibt es denn auch irgendeine Chance im Luxussegment?
Ja, wie immer beides. Der französische Luxusweltmarktführer, der steckt gerade in der Zollmühle. Aber in Italien, da gibt es die Luxusmarke Versace. Die gehört bisher dem US-Konzern Capri Holdings. Der will natürlich schnell raus aus der Krisenbranche. Und schwupps, der italienische Modekonzern Prada, der hat sich seinen langjährigen Konkurrenten Versace einverleibt. Ziel der gewachsenen Prada-Gruppe ist es natürlich, dem französischen Wettbewerber LVMH Marktanteile abzujagen. Wohlgemerkt, das muss man sagen, in einem schrumpfenden Markt, also Verdrängungskampf am goldenen Luxushimmel.
Von Johannes Frevel uns mal näher gebracht.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und da startet Werner Schoninger mit einer Gefahrenmeldung.
Sie betrifft die A113 zwischen Waltersdorfer Dreieck und Schönefelder Kreuz. Hier sind in beiden Richtungen Leute auf der Fahrbahn A113. Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns derzeit keine Meldungen vor. Stadtverkehr Berlin, A100 Stadtring Richtung Wedding. Wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck Funkturm staut es sich zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm plus 10 Minuten. Und in Richtung Neukölln staut es sich gerade zwischen den Dreiecken Charlottenburg und Funkturm plus 10 Minuten. Friedrichsfelde-Rienstraße. Vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Und Mitte, die Spandauer Straße, ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Ihnen eine gute Fahrt.
7.40 Uhr wird es. Ich bin Angela Ulrich. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Alles, was wir hier verhandeln, muss durch unseren Mitgliederentscheid. Das war ein ziemlich gutes Druckmittel für die SPD-Spitze während der Koalitionsverhandlungen. Jetzt ist es soweit. Jetzt dürfen die Genossinnen und Genossen abstimmen. Und manchem geht ganz schön die Düse an der Parteispitze. Werner Schoninger.
Bei der SPD beginnt heute die Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag mit der Union. Um 8 Uhr soll dafür eine Online-Plattform freigeschaltet werden. Bis einschließlich 29. April können die bundesweit fast 360.000 Mitglieder abstimmen. Das Ergebnis ist für die Parteispitze bindend, wenn sich mindestens ein Fünftel der Mitglieder an der Abstimmung beteiligt. Die SPD-Spitze hat gestern bei einer Veranstaltung bei der Basis um Zustimmung geworben. Parteichefin Esken sagte, man habe in Fragen wie der Rente hart verhandelt. Das Ergebnis könne sich sehen lassen. Umstritten sind aber unter anderem die geplanten Verschärfungen in der Migrationspolitik. Die Jusos haben schon angekündigt, gegen den Koalitionsvertrag zu stimmen. Die Mindestlohnkommission hat betont, dass sie ihre Entscheidung zu verbindlichen Lohnuntergrenzen unabhängig trifft. Wie die Vorsitzende der Kommission Schönefeld mitteilte, unterliegen die Tarifpartner keinen Weisungen aus der Politik. SPD-Politiker hatten zuvor den designierten Kanzler Merz kritisiert. Merz hatte gesagt, dass die von der SPD angestrebten 15 Euro pro Stunde auch erst 2027 kommen könnten. Der CDU-Sozialpolitiker Radke mahnt im RBB 24 Inforadio zur Gelassenheit.
Das eigentlich Verrückte an der Debatte ist ja, wenn man sich die neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission ansieht, dann gehen doch alle davon aus, dass aller Voraussicht nach im nächsten Jahr dieser Wert erreicht wird. Worum es doch aber eigentlich geht, ist, wird es einen politischen Eingriff geben? Sollte dieser Wert im nächsten Jahr nicht erreicht werden, ja oder nein? Und von einem politischen Eingriff seitens des Deutschen Bundestages ist in der Tat im Koalitionsvertrag nichts vereinbart.
Der CDU-Sozialpolitiker und Europaabgeordnete Dennis Radke. Die US-Regierung bereitet neue Zölle vor. Betroffen wären diesmal Halbleiter und Arzneimittel. Das Handelsministerium in Washington begründet die Maßnahme mit der nationalen Sicherheit. Bisher sind Halbleiter und Medikamente von den Importaufschlägen ausgenommen. Halbleiter sind wichtige Bestandteile von Computern, Smartphones und anderen elektronischen Geräten. Die Vize-Fraktionschefin der AfD im Bundestag von Storch sagte im RBB 24 Inforadio, Deutschland solle gegenüber Trump stark auftreten. Damit das möglich ist, sei aber eine grundlegend andere Wirtschaftspolitik nötig. Die Folgen des Klimawandels machen sich einem Bericht zufolge in Europa besonders stark bemerkbar. Dabei zeigte sich im vergangenen Jahr ein ausgeprägtes Ost-West-Gefälle. Das geht aus dem Zustandsbericht hervor, den der EU-Klimawandeldienst Copernicus und die Weltwetterorganisation erarbeitet haben. Im Westen war es im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt zu nass. Es gab zahlreiche Überschwemmungen. Im Osten und Südosten ist es dagegen zu trocken und sehr heiß gewesen. Schon vor dem Bericht war bekannt, dass Europa der Kontinent ist, der sich am schnellsten erwärmt. Europa erlebte wie der Rest der Welt 2024 die höchste Durchschnittstemperatur seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Ärztekammer in Brandenburg hat begrüßt, dass das Landärzteprogramm fortgeführt werden soll. Im Etat der SPD-BSW-Landesregierung sind 18 entsprechende Stipendienplätze vorgesehen, so viele wie in den Jahren davor. Pro Jahr wird das Programm mit mehr als 2 Millionen Euro gefördert. Andreas Pötzel, RBB 24.
Die Landesärztekammer bewertet die Pläne positiv, weil vor allem in den ländlichen Gegenden in Brandenburg Mediziner fehlen würden. Das Stipendium sei eine wichtige Ergänzung der Nachwuchsförderung, sagte ein Sprecher der Kammer. Bisher erhalten die Stipendiaten des Programms 1.000 Euro pro Monat und verpflichten sich, nach dem Studium mindestens 5 Jahre auf dem Land als Ärztin oder Arzt zu arbeiten.
UN-Generalsekretär Guterres hat gefordert, die Waffenlieferungen in den Sudan zu stoppen. Das sei der einzige Weg, den Bürgerkrieg in dem nordafrikanischen Land zu beenden und die Zivilbevölkerung zu schützen, erklärte Guterres. In London beginnt heute eine internationale Konferenz zur Lage im Sudan. Ausrichter des Treffens von 17 Ländern und 5 internationalen Organisationen sind Großbritannien, Deutschland, Frankreich, die EU und die Afrikanische Union. Im Sudan liefern sich die Armee und eine verfeindete Miliz seit 2 Jahren einen blutigen Bürgerkrieg. Beide Parteien haben sich geweigert, an der Londoner Konferenz teilzunehmen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach sonnigem Start immer mehr Wolken mit stellenweise leichtem Regen. Dazu weiterhin frühlingshafte Temperaturen bis 22 Grad. Und es weht ein stark böiger Südostwind. Aktuell in Berlin-Wannsee 13 und in Adlershof 12 Grad, in Nauen 13 und in Klettwitz 9. Morgen heiter und ausgesprochen warm, bis zu 26 Grad. Die Zeit 7.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. 2 Wochen haben die Sozialdemokraten in Deutschland jetzt Zeit, um über den Koalitionsvertrag von Union und SPD abzustimmen. In Berlin und Brandenburg, da kommen von den jungen Leuten an der Parteibasis eher negative Signale. In einer Viertelstunde öffnet die Plattform zur Abstimmung. Und Nico Hecht hat sich unter den Jusos in Brandenburg umgehört. Die sind längst nicht zufrieden.
Brandenburgs Jusos-Vorsitzender Leonel Ricci an die Szene ist überzeugt, viele Mitglieder des SPD-Nachwuchses werden den Koalitionsvertragsentwurf ablehnen. Heute würden die Gespräche dazu mit der SPD starten, aber
bereits nach erstem Anschauen sind wir der Überzeugung, dass dieser Koalitionsvertrag inhaltlich hinter dem zurückbleibt, was wir eigentlich brauchen.
Etwa Maßnahmen gegen die ungleiche Verteilung von Vermögen in Deutschland. Die SPD laufe hier Gefahr, weit hinter den eigenen Versprechen zu bleiben.
Wenn man sich die Ungleichheiten in der Gesellschaft anguckt, so wie dass wir uns eigentlich für armutsfeste Löhne einsetzen wollten, bleibt der Koalitionsvertrag hinter den Versprechungen, die wir im Wahlkampf noch abgegeben haben und die wir im Arbeitsprogramm der SPD mal ausgehandelt hatten.
Und die Verabredungen zur Migrationspolitik schmecken den Brandenburger Jusos gar nicht. Sie würden geplante Maßnahmen wie etwa Zurückweisungen an Grenzen und den Stopp für den Familiennachzug nicht mittragen.
Wir haben ein anderes Verständnis von Migration und Asyl und wir glauben auch, dass in dem Koalitionsvertrag ein falscher Spirit herüberkommt, wie man Migration angehen soll politisch. Weil hier wird Migration immer nur als Gefahr dargestellt.
Bei der Nachwuchsorganisation der CDU, der Jungen Union in Brandenburg hingegen, überwiegt mittlerweile Zufriedenheit mit dem Koalitionsvertragsentwurf. So fasst das die Vorsitzende Laura Strohschneider zusammen. Nach den Enttäuschungen vieler ihrer Mitglieder über das Kippen der Schuldenbremse sei man froh, dass gerade beim Thema Migration nun geliefert worden sei, wie im Wahlkampf versprochen. Und als junge Frau freue sie sich auch sehr über die Ankündigungen für die Modernisierung in Staat und Verwaltung.
Man möchte Bürokratie-Rückbaugesetze machen, wo man dann auch wirklich hinterher den Bürger transparent machen möchte, welches Ressort wie viel dann nur abgebaut hat und einen Beitrag hatte. Es soll ein Doppelerhebungsverbot geben, also ein Once-Only-Prinzip, damit wir unsere Daten der Verwaltung gegenüber nicht immer wieder neu angeben müssen.
Der Vertrag, so Strohschneider, überzeuge nicht in allen Punkten. So bleibe etwa eine große Rentenreform aus. Und auch eine Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro sehe die Junge Union kritisch. Aber unterm Strich glaube die Junge Union-Chefin in Brandenburg, sei es eine gute Grundlage für eine Regierungsarbeit.
Nico Hecht hat sich bei den Jugendorganisationen, den Jusos und der Jungen Union in Brandenburg umgehört. Und ich habe mit Dennis Radke von der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft auch über den Koalitionsvertrag gesprochen. Können Sie nach den nächsten Nachrichten kurz nach 8 hier nochmal ausführlich hören. 12 Minuten vor 8 ist es jetzt. In diesen Wochen wird ja in Brandenburg und Berlin an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert, die Befreiung Deutschlands von den Nazis vor 80 Jahren. Zahlreiche Gedenkveranstaltungen sind geplant. Allerdings sind nach dem Willen des Auswärtigen Amtes russische und belarussische Vertreter dabei nicht wirklich willkommen. So steht es in einer vertraulichen Handreichung, die an Kreise und Kommunen ging. Einige Brandenburger Landräte und Bürgermeister zeigen sich irritiert und widersprechen auch. Annette Miersch, meine Kollegin aus der Inforadio-Redaktion, weiß mehr. Annette, worum geht's da genau?
Ja, aufgedeckt hat die Geschichte ursprünglich die Berliner Zeitung. Inzwischen liegt diese Handreichung auch dem RBB vor. Und darin wird empfohlen, einerseits nicht offiziell an Gedenkveranstaltungen von russischer und belarussischer Seite teilzunehmen, sowie andererseits selbst auch keine offiziellen Vertreter aus Russland oder Belarus einzuladen. Sollten diese dennoch auftauchen, könne man von seinem Hausrecht Gebrauch machen und sie der Gedenkstätten verweisen, heißt es in der Mitteilung. Brisant daran, die Empfänger werden aufgefordert, das Papier nicht an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen.
Und wie hat das Auswärtige Amt das begründet, dass man diese Vertreter nicht dabei sehen will?
Es schreibt, es sei mit, Zitat, massiver Propaganda, Desinformation und geschichtsrevisionistischer Verfälschung zu rechnen, also einer Instrumentalisierung des Gedenkens für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Das Brandenburger Innenministerium hat dem RBB bestätigt, dass die Handlungsempfehlung auf Bitten des Auswärtigen Amtes an die Landkreise und kreisfreien Städte versandt wurde.
Jetzt gibt's darauf Reaktionen. Welche?
Ich nehme mal die aus dem Landkreis Märkisch-Oderland und der Stadt Seelow. Dort findet morgen die offizielle Gedenkveranstaltung für die Opfer der Schlacht um die Seelower Höhen statt. Vize-Landrat Friedemann Hanke von der CDU, der zeigt sich irritiert über das Schreiben aus dem Ministerium. Russische Vertreter seien jedes Jahr beim Gedenken dabei. Auch diesmal werde wohl der russische Botschafter kommen. Der sei absolut willkommen, sagt Hanke, und werde mit gebührendem Respekt begrüßt. Den Verweis aufs Hausrecht findet er absurd. Aber um russische Propaganda zu vermeiden, werde es ein stilles Gedenken ohne Reden geben.
Das sagt Annette Miersch. Ich danke herzlich für die Information. 9:09 ist es jetzt. Gletscher schmelzen rasant, extreme Wetterereignisse verursachen Überschwemmungen und Hitzestress. Wenn wir aufs letzte Jahr gucken, dann war das heißeste Jahr weltweit. Ist bekannt, Europa ist ebenfalls betroffen und es gab Riesenunterschiede zwischen Ost und West. Das alles zusammengefasst im Bericht vom Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus und der Weltwetterorganisation WMO in Genf mit zahlreichen Details veröffentlicht worden. Katrin Hondel.
Der neue Bericht bietet mit gut 100 wissenschaftlichen Beiträgen einen umfassenden Überblick zur aktuellen Lage in Europa über die Temperaturrekorde hinaus. Neben den globalen Temperaturen waren auch die Meerestemperaturen außergewöhnlich hoch. Der Meeresspiegel steigt weiter an, Eisschilde und Gletscher schmelzen weiter und die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre hat 2024 wieder ein Rekordniveau erreicht. Wer sich jetzt wundern sollte, weil er oder sie das vergangene Jahr als gar nicht so heiß in Erinnerung hat, war wahrscheinlich vor allem in Westeuropa unterwegs. Denn bezeichnend für die Geschichte des Klimas 2024 waren, so Samantha Burgess, die Unterschiede zwischen Ost- und Westeuropa.
Key part of the story of 2024's climate was the contrasting conditions between Eastern and Western Europe.
Während es in Westeuropa auch wärmer als im Durchschnitt war, aber bewölkter und feuchter, litten die Menschen in Südosteuropa unter extrem langen Hitzewellen. Zwischen Juni und Anfang September gab es 6 Hitzewellen, darunter eine, die 13 Tage anhielt, die längste seit Beginn der Aufzeichnungen. Es gab auch rekordverdächtig viele Tage mit Hitzestress und tropischen Nächten. Bei Hitzestress geht es nicht nur um die Temperatur, sondern auch um Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Sonneneinstrahlung und die Auswirkungen auf den menschlichen Körper. In sogenannten tropischen Nächten fällt die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad und es gibt also kaum Erholung vom gesundheitsschädlichen Hitzestress des Tages, der schlimmstenfalls tödlich sein kann. Eine globale Erwärmung von 1,5 Grad über den vorindustriellen Levels könnte jedes Jahr zu 30.000 Hitzetoten in Europa führen, so Samantha Burgess.
Global warming of 1.5 degrees Celsius could result in 30.000 excess deaths per year from extreme heat in Europe.
Hitzestress ist nur eine Auswirkung des Klimawandels. 2024 war laut dem Bericht auch eines der 10 niederschlagsreichsten Jahre in Europa seit 1950. Die Folge? Massive Überschwemmungen. Fast ein Drittel der Flüsse in Europa überschritten mindestens die Hochwasserschwelle. 413.000 Menschen waren betroffen, mindestens 335 kamen ums Leben.
My message to you today is simple.
WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo fasst die Lage in einer, wie sie sagt, einfachen Botschaft zusammen. Wir müssen uns anpassen.
Every fraction of a degree matters.
Jeder Bruchteil eines Grades an Erwärmung zählt, sagt sie, und bringt weitere Gefahren für Wirtschaft, Gesellschaft, Ökosysteme und neue Bedrohungen für unsere Kinder und Enkelkinder. Wir müssen reagieren, und zwar jetzt, heute, nicht morgen.
The future option is a very real necessity. Now, today, not tomorrow.
Das mahnt Weltwetterorganisationsgeneralsekretärin Celeste Saulo mit Blick auf das Klima in Europa.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Um 5:05 Brandenburgs langjähriger Ministerpräsident Platzek hat sie mal die Valente des Ostens genannt. Auch als First Lady der DDR-Unterhaltung oder Grande Dame des Schlagers ist sie bekannt. Die Fans sagen einfach unsere Dagi. Gemeint ist die Sängerin und Entertainerin Dagmar Frederik. Sie wird heute 80 Jahre alt. RBB-Kulturreporterin Silke Mehring lässt die außergewöhnliche Karriere der Dagmar Frederik Revue passieren.
Ich bin immer noch da, stark wie niemals zuvor.
Seit rund 65 Jahren steht sie auf der Bühne und liebt es immer noch. Wenn die Scheinwerfer angehen, ist Dagmar Frederik in ihrem Element. Geboren in den letzten Kriegstagen, wächst sie als Dagmar Elke Schulz bei Eberswalde auf. Hier betreiben die Großeltern ein Lokal, der Vater leitet einen Tierpark.
Lederhosen durch den Wald und immer zerrissene Knie. Also das war so die wunderbarste Kindheit, die man sich eigentlich vorstellen kann, in Freiheit.
Wie ihre Mutter lernt auch Dagmar Frederik erstmal den Beruf der Apothekenhelferin. Schon als Kind singt sie gerne bei Kirchenfesten. Mit 16 nimmt sie Gesangsunterricht und tauscht die Apotheke fortan gegen die Bühne ein. Der Sänger Peter Wieland ist es, der ihr Leben von Grund auf ändert. Er bringt Dagmar Frederik das Bühnenhandwerk bei und wird später ihr erster Ehemann.
Du hast gelacht, wunderbar gelacht. Du hast gelacht, eine ganze Nacht.
Als Duettpartnerin von Siegfried Uhlenbrock gelingt der Schlager-Ikone der Durchbruch. In der DDR ist sie plötzlich der singende, klingende Traum von der weiten, heilen Welt. Mit Talent, Ausstrahlung, unerschütterlichem Selbstbewusstsein und markanter, blonder, kurzer Frisur wird Dagmar Frederik in den 1960er Jahren zum Star. Doch es geht noch steiler die Showtreppe hoch.
Dadurch, dass man mir in Halberstadt die Titelrolle von dem Musical Andrea angetragen hat, ist extra für mich geschrieben worden, da habe ich gemerkt, Mensch, ich kann auch alleine. Ich muss nicht nur im Duett singen, so ist es nun mal. Und alleine getanzt und gemacht, also da hat sich eine Begabung rausgestellt, die ich im Duett sonst vielleicht nie so erfahren hätte.
Was auch immer sie anpackt, es wird zum Erfolg. Dagmar Frederik moderiert in der DDR Unterhaltungsshows wie ein Kessel Buntes. Sie eröffnet den neuen Friedrichstadtpalast und wird schließlich zum Aushängeschild der DDR. Dafür wird ihr nach dem Mauerfall Staatsnähe vorgeworfen. Doch sie bleibt auch nach der Wende erfolgreich. Die Entertainerin singt, moderiert und tanzt sich durch die Shows, ohne müde zu werden. Dagmar Frederik muss in Bewegung sein, ob auf der Bühne, als Spargelbotschafterin oder als Schirmherrin von sozialen Projekten. Mit ihrem 5. Ehemann lebt die Mutter einer Tochter in Köpenick und gibt auch heute noch 4 bis 5 Konzerte im Monat.
Ich singe mich nicht vorher ein. Ich habe Glück, der liebe Gott oder Karl Marx, wie ich immer zu sagen pflege, der hat mich sehr gut behandelt. Und wenn wir morgens aufstehen vom Konzert, dann mache ich... Er sagt mir, meine Stimme ist da. So, das ist unser Ritual zu Hause.
Ihre Fans sind Dagmar Frederik bis heute treu geblieben. Und die denkt auch mit 80 nicht daran aufzuhören.
Ich merke ja immer mehr, dass sie sagen, Mensch, Donnerwetter, so, ich sag jetzt mal ganz frech, die Alte kann ja noch. Und das macht mich ganz, ganz glücklich.
Weiter voll auf Tour, Sängerin und Entertainerin Dagmar Frederik. 80 Jahre wird sie heute alt. Silke Mehring hat sie porträtiert.
Das Wetter ist ein richtiges Geburtstagswetter. Viel Sonne nämlich heute. Dann ziehen dann doch am Nachmittag Wolken auf. Kann ein paar Regentropfen geben, aber es ist sehr, sehr warm. Im Moment schon 11 bis 14 Grad. 22, 23 können es heute werden. Und morgen und Donnerstag dann um die 26, 27 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und da muss man schon wieder aufpassen auf der A111, Werner Schoninger.
So ist es. Richtung Berlin bitte Vorsicht. Zwischen Kreuz-Oranienburg auf der A111 und Hennigsdorf liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding. Wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck Funkturm staut es sich zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm plus 10 Minuten. Und in Richtung Neukölln staut es sich zwischen den Dreiecken Charlottenburg und Funkturm, auch hier 10 Minuten Verzögerung. Friedrichsfelde, Rienstraße. Vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Und Mitte die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt.
Es wird 8 Uhr. Guten Morgen. Ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Da haben Sie sich gestern ins Zeug gelegt bei Ihrer Werbeveranstaltung für den Koalitionsvertrag. Von der SPD-Spitze kam ein dringender Appell, das Vertragswerk nun bitte auch anzunehmen. Die Jusos sehen das nicht so. Ab jetzt startet die Mitgliederbefragung. Werner Schoninger.
Seit heute können die fast 360.000 SPD-Mitglieder online über den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU abstimmen. Gestern hat die SPD-Spitze bei einer Veranstaltung in Hannover noch einmal dafür geworben, dem Koalitionsvertrag zuzustimmen. Aus Hannover Anne-Kathrin Mellmann.
Auf einer sogenannten Dialogkonferenz in Hannover erntete Parteichef Lars Klingbeil großen Applaus für seinen Appell an das Verantwortungsgefühl der Genossen. Die SPD habe sich nie vor Verantwortung gedrückt und sollte diesen Weg weitergehen. Die Parteiführung verteidigte den Koalitionsvertrag und betonte Verhandlungserfolge, wie ein stabiles Rentenniveau und 15 Euro Mindestlohn. Die ablehnende Haltung der Jusos nehme sie ernst. Die SPD-Parteispitze wies mehrfach auf fehlende Alternativen zu einer schwarz-roten Koalition hin und warnte vor einem weiteren Erstarken der AfD. Das SPD-Mitgliedervotum läuft bis einschließlich 29. April.
Die Mindestlohnkommission hat betont, dass sie ihre Entscheidung zu verbindlichen Lohnuntergrenzen unabhängig trifft. Wie die Vorsitzende der Kommission Schönefeld mitteilte, unterliegen die Tarifpartner keinen Weisungen aus der Politik. SPD-Politiker hatten zuvor den designierten Kanzler Merz kritisiert. Merz hatte gesagt, dass die von der SPD angestrebten 15 Euro pro Stunde auch erst 2027 kommen könnten. Der CDU-Sozialpolitiker Radke mahnt im RBB 24 Inforadio zur Gelassenheit in der Debatte. Mit Blick auf die neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission gingen ohnehin alle davon aus, dass die 15 Euro schon im nächsten Jahr kommen. Eine politische Einflussnahme sei aber auch im Koalitionsvertrag nicht vereinbart worden, so Radke. Die US-Regierung bereitet neue Zölle vor, betroffen wären diesmal Halbleiter und Arzneimittel. Das Handelsministerium in Washington begründet die Maßnahme mit der nationalen Sicherheit. Bisher sind Halbleiter und Medikamente von den Importaufschlägen ausgenommen. Halbleiter sind wichtige Bestandteile von Computern, Smartphones und anderen elektronischen Geräten. Die Vize-Fraktionschefin der AfD im Bundestag von Storch sagte im RBB 24 Inforadio, Deutschland solle gegenüber Trump stark auftreten. Damit das möglich ist, sei aber eine andere Wirtschaftspolitik nötig. Wichtig sei vor allem billige Energie, deshalb müsse Deutschland zurück zu Atomkraft, Kohle und Gas. Bundesverteidigungsminister